Pop Talk.
Der Pop Talk, die Online-Gesprächssendung im Stream auf pop-talk.de. Die rechtsradikalen und ausländerfeindlichen Ausschreitungen von Chemnitz sind noch nicht lange her und die Nachwirkungen sind immer noch zu spüren. Politisch mit der unrühmlichen Debatte um den Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen, aber auch gesellschaftlich mit einer wieder sehr emotional geführten Integrationsdebatte. Gleichzeitig kann man beobachten, wie rechtsgerichtete und populistische Parteien wie die AfD immer weiter in der Wählergunst steigen und die Integrationsfrage inzwischen auch kritisch von vielen bürgerlich-liberalen Teilen der Gesellschaft gestellt wird. Die Stimmung im Land scheint sich deutlich in Richtung einer fremden Skepsis zu verschieben. Wie können wir verstehen, was Migrantinnen und Migranten dazu bewegt, ihre Heimat zu verlassen und zu uns zu kommen? Und warum verstört uns das Fremde so häufig? Im Studio ist Professor Ulrike Kluge, Professorin für psychologische und medizinische Integrations- und Migrationsforschung an der Berliner Charité. Sie leitet das Zentrum für interkulturelle Psychiatrie und Psychotherapie. Von ihr erhoffen wir uns einige Antworten zumindest auf diese Fragen. Herzlich willkommen, Frau Kluge.
Einen schönen guten Tag.
Gleich im Pop-Talk am Mikrofon ist Nabil Atassi.
Better make it home, I know you guys need me there. Oh,
Eine Band aus Dänemark, Echo Me heißen die, und das ist ihre Single, die heißt I Know What You Mean, als Vorab-Single erschienen. Das Album erscheint am 26. Oktober. Echo Me sind auf Tournee im November in Deutschland, kann man alles mal nachschauen. Da sind sie unterwegs, von Norden nach Süden gehen sie eigentlich überall hin, wo man so hingeht. Und bei mir im Studio ist Frau Professor Ulrike Kluge. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Also wenn Sie jetzt so sehen, die Fremdenfeindlichkeit, die in der deutschen Gesellschaft jetzt doch mehr geworden ist, wie ich finde, haben Sie da Verständnis für?
Nein.
Sie so schnell beantwortet die Frage? Wirklich gar nicht? Kein Gramm?
Für Fremdenfeindlichkeit bin ich relativ klar, dass ich dafür kein Verständnis habe. Ich glaube, dass wir Skepsis und Irritation erleben, wenn wir mit einem anderen konfrontiert sind. Und da würde ich sagen, in dem Fremden, in der Debatte steckt ja immer gleich das ethnisch-national-Fremde. Ich würde sagen, dass wir natürlich immer erstmal irritiert sind. Kleine Kinder sind irritiert, wenn sie jemanden treffen, den sie nicht kennen. Das Fremdeln ist eine der ersten Erfahrungen, die wir beobachten können bei Kindern. Von daher gibt es Verstehensmomente, warum jemand skeptisch gegenüber dem Fremden ist. Aber ich würde sagen, die Mechanismen, die dann eigentlich greifen sollten und wie wir uns überlegen sollten, wie wir damit umgehen, die finde ich doch als in einer Zivilisation lebend irgendwie wichtig. Und einer der Mechanismen ist eben immer, wenn wir mit dem fremden anderen konfrontiert sind, dass wir eben auch immer mit uns selbst konfrontiert sind und eben auch mit unseren eigenen Schwierigkeiten, mit unseren eigenen Werten. Und die werden uns natürlich bewusster, wenn wir jemand anders treffen. Und vielleicht auch all da drin, das, was nicht so schön und schwierig ist.
Wenn wir das jetzt mal ein bisschen weiterspannen, also so von der einzelnen Person, die Skepsis hat gegen das, was sie nicht kennt, was fremd sein kann, mal auf das auf dieses gesellschaftliche Phänomen mal zu heben. Im Augenblick ist es ja so, Fremdenfeindlichkeit oder Skepsis ist etwas, was immer stärker wird. Das Wählerverhalten hat sich verändert. Wir erleben im Augenblick eine Art Rechtsruck politisch. Wie kann das sein? Wir sind ja ein Integrationsland, auch wenn viele das nicht wahrhaben wollen. Seit Jahrzehnten wandern also viele Menschen aus verschiedenen Kulturen in unser Land ein und leben mit uns zusammen. Und wir gelten in Europa bisher als Musterbeispiel der Integration. Warum schwindet das jetzt?
Also gerade wenn wir Europa anschauen, würde ich sagen, es ist eben ein Phänomen, was wir europaweit haben, ist quasi das eine. Das andere ist, ich glaube, in der Narration und der Geschichte, die wir auch medial erzählen, sollten wir eben auch beides erzählen. Also ich denke immer gern und hoffnungsvoll doch zurück an den Sommer 2015, wo wir alle, die sich kritisch mit dem Thema beschäftigt haben, die Hoffnung hatten, wir sehen einerseits die Polarisierung und den Rechtsdruck, wir sehen aber andererseits auch ein unglaublich großes Engagement und ein Interesse und eine Bereitschaft. Also die Zahlen waren ja damals so, 10 Millionen Deutsche engagierten sich ehrenamtlich für Geflüchtete versus 12,7% war, glaube ich, die Bundestagswahl, die AfD-Stimmen. Wo man sagen könnte, es gab eben beides. Und jetzt kann man fragen, warum entwickelt sich das jetzt weiter in die Richtung Rechtsruck und warum sind die engagierten Ehrenamtlichen eher ins Hintertreffen geraten? Und ich glaube, die Antworten sind sehr komplex. Und es ist von dem, was erzählen wir eigentlich für eine Geschichte? Erzählen wir vielleicht auch ganz besonders die der Fremdenfeindlichkeit und erzählen die anderen Geschichten vielleicht manchmal eben auch nicht? Was macht das wiederum dann auch mit den Menschen? Also ich habe sehr viel mit Ehrenamtlichen gearbeitet, die sehr enttäuscht und entsetzt gewesen sind, wie eben auch mit ihnen umgegangen worden ist und wie wenig Gesellschaft eigentlich und Staat und Politik präsent war, um eben auch diese Bewegung aufzugreifen. Und ich glaube, dass wir insgesamt uns alle europaweit, weltweit in einer immer komplexeren Gesellschaft bewegen. Und ich glaube, dass viele der Menschen von der Komplexität doch sehr überfordert sind und dann einfache Antworten auf komplexe Fragen auch gern genommen werden. Das ist natürlich jetzt ein bisschen zu einfache Antwort.
Mhm. Sie haben ja in Ihrer Eigenschaft als Migrationsforscherin mit diesen Themen im Prinzip ständig zu tun. Wie ist das in der Welt der Migrationsforschung, sage ich jetzt mal? Wie wird mit diesem Phänomen umgegangen? Also gibt es da Erklärungsversuche seitens der Forschung, warum jetzt eine Gesellschaft sich auch in dieser Breite in eine Richtung Fremdenskepsis, / Fremdenfeindlichkeit sogar bewegt, weil wurde ja immer sehr gerne in den letzten Jahren auch abgetan auf Randgruppen, auf sozial Schwache. Das ist aber angesichts der Prozentzahlen, die inzwischen rechte Parteien wählen, so nicht mehr argumentierbar.
Also gerade an dem Migrationsforschungsinstitut machen wir natürlich machen wir Forschung in verschiedenste Richtungen. Ein interessantes Projekt, was ich ganz relevant finde, und gleichzeitig die Frage, wie viele Antworten werden wir auf die doch sehr klare, einfache Frage mit den dramatischen Folgen daraus kriegen, wie zum Beispiel sich eben historische Momente und Verlusterfahrungen dann eben auf den Umgang mit Diversität, also ein Projekt, was wir konzipiert haben, wie zum Beispiel die deutsche Vertriebenenerfahrung sich entweder positiv oder negativ auf den Umgang mit Diversität auswirkt. Und ich würde halt sagen, dass wir das schon in der deutschen Gesellschaft und in den letzten Jahren auch sehr verpasst haben, auch die deutsche Mehrheitsgesellschaft anzuschauen. Und ich glaube, das ist was in der Migrationsforschung erst so die letzten 10, 15 Jahre, also wirklich zu gucken, welche Phänomene von Migration, von Verlust, von Auswirkungen historischer Momente auf die Mehrheitsgesellschaft sich eben auch auswirken auf Umgang mit Diversität. Haben wir bis vor einigen Jahren nicht getan.
Das auslösende Moment für Angst ist ja häufig die Diversität. Häufig hört man als Argument, na, die sollen sich mal anpassen, die sollen sich mal besser integrieren. Kann man das so einfach fordern? Ist das so einfach zu machen aus Ihrer Sicht?
Nee, und die Formulierung, die sollen sich mal, ich meine, das wissen wir ja mittlerweile alle gut genug, dass es eben ein gemeinsamer Prozess nur sein kann und dass man eben immer die Frage stellen kann, wer ist eigentlich schlechter integriert? Sind es die Rechtsradikalen in Chemnitz oder ist es der türkische Nachbar? Und die Frage müssen wir, glaube ich, genauso stellen. Und da sind wir zum Beispiel dann eben auch bei dem Ost-West-Thema und gerade auch bei dem Ost-Thema. Und ich finde, dass wir da die Frage nach Integration eben von beiden Seiten, also wer muss sich eben da integrieren? Und ich glaube, dass da auch schon implizit, die ist natürlich, weil es keine ethnische Migration war, ist die so nicht gestellt worden, aber implizit war eben auch die Forderung klar, wer sich zu integrieren hat. Und all das, was dabei auf der Strecke bleibt und auch an potenziellen Aushandlungsprozessen, die zu einem gemeinsamen dritten, größeren werden können, sind eben auch da versäumt worden. Wenn Sie die Frage stellen, die sollen sich mal integrieren, deswegen ist es so interessant, wirklich die Migrationen und die verschiedenen migrierten Gruppen sich anzuschauen, weil man kann schon sehr interessante Unterschiede zwischen der ersten Generation der Vertriebenen in Bezug auf die Migranten, die jetzt kommen, anschauen. Genauso wie es mittlerweile ja auch interessante Forschung dazu gibt, wie reagieren eigentlich die Menschen, die in den 90er Jahren aus dem ehemaligen Jugoslawien geflohen sind, wie reagieren die auf die Geflüchteten, die jetzt nach Deutschland kommen? Und da gibt es eben auch eine große Skepsis. Und da kann man eben fragen, wie viel von dem eigenen, was nicht gesellschaftlich anerkannt, besprochen, thematisiert worden ist und wo es keine Sprache für gegeben hat, kommt dann in so einem Moment wieder hoch und quasi die Schleife geht dann eben auf die in dem Moment Schwächeren.
Wir gehen mal gleich in Ihre tägliche Arbeit und fragen mal nach, was man als Professorin für psychologische und medizinische Integrations- und Migrationsforschung an der Berliner Charité macht. Und das gleich nach der Musik. Und die kommt von einem gut integrierten Österreicher, nämlich von David Hellborg und seiner Band Random Control. Thank you. African Marketplace heißt dieses Stück. Es stammt von David Hellbock und seiner Band Random Control. Die Platte heißt Tour d'Horizon und ist erschienen im Mai dieses Jahres. David Hellbock ist auf Tournee in Deutschland. Im Oktober kommt er ab 20. Oktober vom Schloss Elmau und über Jena am 23. Oktober dann in den Süden der Republik und kommt auch hier nach Berlin am 20. November wahrscheinlich in den Jazzclub A-Train, würde ich mal vermuten. Wissen tue ich es aber nicht, kann man aber nachgucken. David Hellbock. Und bei mir ist Professor Ulrike Kluge immer noch im Studio. Frau Kluge, wir hatten ja geredet darüber, dass Sie im Institut im Prinzip Integrationsforschung machen und Sie arbeiten ja in der Abteilung Migration und Gesundheit. Gefährdet Migration Gesundheit? Weil Sie sprechen ja von Patientinnen und Patienten.
Also da gibt es verschiedene Thesen. Ich glaube, in den 80er Jahren hat man es in Deutschland sehr darauf abgehoben, den sogenannten Migrant-Healthy-Effekt zu untersuchen und zu sagen, dass eigentlich all jene migrieren, die eher die geschickten und die gesündesten sind. Das hat sich in der Forschung in den letzten Jahren nicht wirklich bewahrheitet. Interessant ist aber, ich meine, mein Bereich ist ja schwerpunktmäßig die psychische Gesundheit, also der Bereich von Mental Health. Und da ist es eher so, dass die Befunde sich doch auch immer wieder widersprechen, was man durchaus sagen kann und was ich sagen würde, dass Migration eben immer Verluste, Zurücklassen, schwerwiegende Lebensentscheidungen beinhaltet, die potenziell einer von vielen Faktoren sein können, die psychische Gesundheit gefährdet. Und natürlich ist es so, und das ist ja die Diskussion, die auch medial, wie ich finde, auch zum Teil sehr problematisch forciert worden ist, quasi von den traumatisierten Geflüchteten. Also so ein bisschen war das Bild 2015, dass alle, die nach Deutschland geflohen sind, eben potenziell traumatisiert und damit die Opfer sind. Und was wir viel versucht haben, das Bild so ein bisschen heterogener zu machen und eben nicht immer zu hängen zwischen entweder sind die Geflüchteten die traumatisierten Opfer oder die Geflüchteten sind die potenziellen radikalen Täter, sondern zu sagen, das sind Menschen mit Geschichten und das sind Menschen mit ganz individuellen Erfahrungen, Erlebnissen, denen wir uns annehmen sollten.
Wie kommen denn Ihre Patientinnen und Patienten eigentlich zu Ihnen? Haben Sie dann so eine offene Sprechstunde, also dass Sie ein Angebot aussenden für die Migranten, dass sie zu Ihnen kommen? Wie funktioniert das? Oder sind Sie da doch irgendwo im Institut mit abstrakter Forschung beschäftigt den ganzen Tag?
Nee, wir haben, es gibt eben dieses Zentrum Interkulturelle Psychiatrie, Psychotherapie. Das ist eine der wenigen klinischen Versorgungsstrukturen, die wirklich offen für Menschen mit Migrationserfahrung, die eben nicht muttersprachlich deutschsprachig sind. Das ist natürlich ein sehr komplexes Feld. Also die Versorgung findet bei uns zu großen Teilen mit Dolmetschen als Sprach- und Kulturmitteln statt. Die gibt es natürlich vielerorts in den Kliniken so gar nicht. Das ist quasi etwas, was sich natürlich dann auch rumspricht. Wir haben 2015 eine offene Akutsprechstunde für die Geflüchteten etabliert. Wir gucken quasi immer so ein bisschen, was sind die aktuellen Hauptbedarfe und wie passen wir unser Angebot daran an. Wir haben jetzt gerade eine Gruppe für afghanische junge Männer, Geflüchtete mit psychischen Belastungen, wo wir dann schon noch in die Unterkünfte gehen und dafür Werbung machen. Aber eigentlich müssen wir für unsere Arbeit nicht so richtig Werbung machen, weil die Versorgung doch noch immer sehr begrenzt ist. Und deswegen kommen die Leute den unterschiedlichsten Wegen. Und wir haben jetzt ein Projekt gegründet dieses Jahr, was sich vor allen Dingen darum bemüht, Menschen wirklich in gute Versorgung zu vermitteln, weil wir die häufig gar nicht alle selber behandeln können, sondern eher gucken müssen, wie schaffen wir Strukturen, dass die Leute alle eine gute Versorgung kriegen.
Was bewegt denn Menschen, mal so zu Verständnis beizutragen? Also es wird ja immer von negativer Sicht gesagt, die Menschen kommen hierher, weil es uns hier wirtschaftlich gut geht und denen da geht's schlecht. Das kann sicherlich ein Trigger sein, seine Heimat zu verlassen. Was bewegt Menschen in der Regel, ihre Heimat, die ja für sie genauso wichtig ist wie für uns, unsere Heimat, zu verlassen und hier nach Deutschland zu kommen?
Also wenn wir uns die Geschichten anschauen, das sind wir wieder an dem Punkt, ist das, glaube ich, sehr, sehr komplex. Und wenn ich die Geschichten mir anschaue, jetzt nur der Patienten, die ich relativ gut kenne und deren Geschichten ich relativ gut kenne, sind es Faktoren von wirklich zu fliehen, weil da kein Leben mehr ist, wo man gelebt hat, unter Schmerzen und Trennungsschmerzen und vor auf Gewalt. Das ist sogar so das eine, aber es gibt Millionen Gründe. Und ich finde, das ist so eine, glaube ich, meine Aufgaben, wenn ich irgendwo auch vor Studierenden spreche, sich zu vergegenwärtigen, wenn wir unsere eigenen Herkunftsfamilien anschauen, stellen wir, egal ob die jetzt quasi Bio-Deutsch in Anführungsstrichen oder schon mit Migrationsgeschichte ist, stellen wir fest, dass da fast überall Migrationsgeschichten eine Rolle spielen. Und dass, wenn wir mit unseren Eltern, Großeltern, Urgroßeltern sprechen, stellen wir fest, dass all jene auch bestimmte Verlustgeschichten erzählen können und sehr verschiedene Motive haben. Und ich finde auch die Diskussion, die finde ich psychologisch natürlich hochproblematisch. Ich fliehe als Mensch ja nicht in einer staatlichen, sozialen, juristischen Kategorie, sondern ich gehe, weil es da nicht mehr lebenswert ist, weil ich andere Wünsche, Fantasien und Hoffnungen habe. Also es wird ja in der ganzen Diskussion, darf das ja gar nicht auftauchen, dass ich als Mensch einfach lebe, weil ich Hoffnungen und Wünsche habe. Und die versuche ich dort zu leben, wo mir das als möglich erscheint.
Wir diskutieren ja jetzt im Prinzip auf einem hohen Niveau über dieses Thema und kann sicherlich nicht verhehlen, dass ein gewisser Bildungsgrad das Verständnis für andere Kulturen erleichtert und dadurch auch Integration erleichtert, sowohl seitens der Migrantinnen und Migranten, die kommen, als auch seitens der Einheimischen, sage ich jetzt mal. Wie kann man aber trotzdem, gerade jetzt die Frage an Sie als Migrationsforscherin, die Sie ja auch irgendwo eine Deutungshoheit haben, Sie sitzen ja jetzt beispielsweise hier in dieser Sendung, Sie haben Zugang zu Medien, Sie können also Nachrichten aussenden, Ihrer Forschungsergebnisse beispielsweise. Können Sie sich vorstellen, dass man auch vielleicht mit einfacheren Antworten auch an Menschen, die vielleicht nicht den Zugang zur Bildung haben, ein leichteres Verständnis zu schaffen für Migration und dadurch zur Integration beizutragen?
Meine Hoffnung wäre, und keine Ahnung, ob ich eines Tages das schaffe, so ein Projekt zu initiieren. Ich habe immer die Fantasie von so Großgruppen auf so Marktplätzen an verschiedenen Orten deutschlandweit zu machen. Müsste man natürlich überlegen, wie man die betitelt, dass dann eben auch Bürgerinnen und Bürger dazukämen und wirklich sich gegenseitig die Geschichten zu erzählen und wirklich die eigenen Geschichten zu erzählen und dann auch bereit zu sein, die anderen zu hören. Weil ich glaube, dass ich das quasi aus meiner Familie relativ gut mit den DDR-Narrationen kenne, dass die eben keiner hören will. Und wenn ich die Filme, die zum Beispiel über den DDR-Alltag in den letzten Jahren gezeigt wurden, würde ich sagen, dass die meisten Ostdeutschen eben sagen, das entspricht nicht meinem Gefühl zu meiner Geschichte. Und wenn ich jetzt diesen Gundermann-Film zum Beispiel anschaue, denke ich, das finde ich den ersten Film, der wirklich eine Geschichte aus einer Innensicht erzählt. Und ich glaube, dass das jeder Mensch möchte, dass seine Geschichte gehört wird. Und ich glaube, das kann jeder. Und das ist unabhängig vom Bildungsstand, sich der eigenen Geschichte zu nähern.
Sie haben es ja gerade selbst gesagt, Sie kommen selbst aus dem Osten. Ist das für Sie eine glaubwürdige Theorie, dass also das Fremdenfeindliche, dass das ein ostdeutsches, rein ostdeutsches Problem ist?
Nein, das ist natürlich kein rein ostdeutsches, aber wenn ich jetzt gerade von den Geschichten und den Geschichten, die gehört werden und wie quasi der Umgang mit dem Fremden vielleicht problematischer wird, wenn der Umgang mit der eigenen Geschichte schon als problematisch und nicht besonders identitätsstiftend und stabilisierend wirkt, würde ich sagen, dass das durchaus eine Rolle spielt, dass das Phänomen wir im Osten stärker sehen. Aber ich finde es eben zu einfach, die Debatte und Diskussion dabei bewenden zu lassen, weil dann müssen wir uns eben fragen, ja, das ist der Osten, aber es gibt eben seit 30 Jahren eben sehr, sehr viel Spaltung und die wird eben wenig besprochen. Als die AfD aufkam, hatte ich so selber zwei Erlebnisse, die mich sehr nachdenklich gemacht haben. Das eine war, dass meine westdeutschen Kollegen mich plötzlich viel häufiger mit Nachrichten zu Sachsen konfrontiert haben, wo ich quasi die sächsische Repräsentantin wurde, die ich bis dato nicht war. Und andererseits, also quasi in meinem Herkunftsort auf einem Weihnachtsmarkt war und plötzlich Frauke Petri vor mir stand. Die stand da auf diesem Weihnachtsmarkt, den sie offensichtlich ein Stück weit auch das Gefüge ringsherum mit initiiert oder organisiert hatte. Und es gab einfache Antworten und identitätsstiftende Symbole und Bilder, die auf diesem Weihnachtsmarkt zelebriert wurden. Und es war sehr bedrohlich, fand ich.
Sehen Sie eine echte Bedrohung jetzt im Augenblick aus der politischen Lage für unsere Gesellschaft?
Ich bin sehr beunruhigt die letzten Jahre gewesen und ich kann das aber noch gar nicht genau lokalisieren, wo dieses Unbehagen und wo diese Unruhe ganz genau herkommt und ob nicht die Diskussion um die Fremdenfeindlichkeit auch blinde Flecke macht, wo ich manchmal merke, ich würde gerne noch aufmerksamer und differenzierter dahinschauen, worum es eigentlich geht.
Was ist Ihre Vision von der perfekten, toleranten Gesellschaft?
Ich glaube, dass sich Menschen zuhören und fragen und dass es eine Offenheit gegenüber Kritik und dass es, gerade wenn sie von denen, die gebildet sind, ich glaube, dass wir uns vergegenwärtigen, wo wir jeweils stehen und dass wir zum Nachdenken und um die richtigen Fragen zu stellen einfach auch Zeit brauchen, um wirklich nachzudenken. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir die letzten Jahre uns nicht so richtig viel Zeit genommen haben, auch gut nachzudenken und gut miteinander ins Gespräch zu kommen. So, diese Beschleunigung ist nicht so richtig hilfreich, um demokratisch komplexe Prozesse zu verstehen und miteinander zu leben.
Frau Professor Kluge, vielen Dank, dass Sie hier waren in der Sendung.
Vielen Dank.
Das war Frau Professor Ulrike Kluge, Psychologin und Migrationsforscherin an der Berliner Charité. Und das war der Pop-Talk und am Mikrofon war, wie immer, Nabil Attassi. Tschüss. يا تخجلي بالشعوري وأشواقي وفرح قروبك في الليل إحساسي غريبة أحلم بالسلام والأمل في بستان الحب لا لا أكون جميلة بلا إحسان أعيش زيك سعيد ناسي الحب وإحسان والنار بإحساسي أحلم بالسلام والأمل بستان الحب لا لا أكون جميلة بلا إحسان حبيتك لما لقينا وحكينا أبعث رسالة في جنة الأشواق أحلم بالسلام والأمل في بستان الحب لا لا أكون جميلة بلا إحسان لا لا أكون جميل
الإحسان أحلم بالسلام والأمان في بستان الحب لا أكون